Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor-Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt. Er berät seit vielen Jahren Unternehmen umfassend im Arbeitsrecht von A wie Abmahnung bis Z wie Zeugnis. Seinen Schwerpunkt hat er im Betriebsverfassungs- und Tarifrecht. Herzlich willkommen, lieber Herr Dr. Lellay, zu einer weiteren Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema: Kommt die verbindliche Geschlechterquote? Bereits im Jahr 2012 schlug die EU-Kommission vor, eine verbindliche Geschlechterquote für Leitungspositionen in börsennotierten Unternehmen auf den Weg zu bringen. Hieraus wurde nun 10 Jahre später das feste Ziel, bis zum Jahr 2027 den jeweiligen Unternehmen vorzuschreiben, dass ziemlich genau 40% der Aufsichtsratsposten oder 33% der Vorstands- und Aufsichtsratsposten an das jeweils unterrepräsentierte Geschlecht zu vergeben sind. Lieber Herr Dr. Lellay, warum dauert das eigentlich alles so lang?
Das frage ich mich auch und das frage ich mich auch schon seit vielen, vielen Jahren. Heute Morgen las ich in der Zeitung eine Schlagzeile, die erstmal gut klang. Da stand nämlich Ostfrauen in Führung und da ging es darum, dass Frauen in den ostdeutschen Bundesländern beim Anteil in Spitzenpositionen die Nase vorn haben. Aber das heißt in der Gesamtbetrachtung natürlich nicht Entwarnung, sondern Frauen sind in Führungspositionen, Unternehmen oder auch anderen Organisationen in ganz Deutschland nach wie vor unterrepräsentiert. Und wenn man da mal zurückblickt, auch etwas auf die vielleicht europäische Ebene, wo das Ganze ja auch natürlich zu Recht betrieben und nach vorne gebracht werden soll. Die EU-Kommission hat schon vor 10 Jahren versucht, eine verbindliche Geschlechterquote einzuführen. Damals war die Justizkommissarin Viviane Reding noch federführend und hatte einen entsprechenden Vorstoß kommentiert. Da wären also Verstöße gegen Grundrechte in der EU-Grundrechtscharta oder auch unternehmerische Freiheit, Eigentumsrecht, das ist ja alles dort verankert, zu befürchten. Und wenn man dann nochmal weiter zurückblickt, dann ist es ja schon seit den 1970er Jahren der Fall, dass der europäische Gesetzgeber auf Grundlage der europäischen Verträge viele Richtlinien erlassen hat im Bereich der Gleichbehandlung von Männern und Frauen. Und man fragt sich tatsächlich, warum dauert das noch so lange? Ich glaube, es ist tatsächlich eine Kulturfrage und es zeigt eben auch, wie wenig oder doch wie unzureichend man im Ergebnis mit rechtlichen Mitteln auf solche Dinge einwirken kann, auf solche gesellschaftlichen Entwicklungen, die doch zu fördern sind, in unserem aller Interesse sind, aber trotzdem eben viel zu lange dauern.
Vielleicht sind wir ja in Deutschland doch schon ein wenig weiter. Besteht denn hier überhaupt Handlungsbedarf auf Gesetzgebungsebene? Was gilt denn derzeit bei uns und wen betreffen diese Regelungen?
Wenn man sich die Lage bei uns in Deutschland anschaut, dann kann man sagen, es besteht hier betreffend jetzt diese ganz konkreten Regelungen kein Handlungsbedarf, denn die Mitgliedstaaten, die EU-Mitgliedstaaten, die schon wirksame Regelungen ergriffen haben, sind hier von den EU-Vorgaben ausgenommen. Und in Deutschland haben wir seit dem Jahr 2015 das Führungspositionengesetz. Und seitdem gilt ja in den Vorstands- und Aufsichtsratsgremien von börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Unternehmen eine verbindliche Geschlechterquote. Also das ist hier zurzeit bei uns der rechtliche Rahmen.
Und dann der kleine Blick in die Zukunft. Lassen sich denn solche Quoten auch auf andere Positionen übertragen? Gibt es da vielleicht schon Vorstöße hierzulande?
Es gibt interessante Entwicklungen auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Man muss immer sehen, die Frauenquote oder die Geschlechterquote, wo man ja an sich vollständig oder richtig sagen muss, denn es betrifft ja eben nicht nur immer das eine Geschlecht, sondern beide Geschlechter, die das zu übertragen auf andere Positionen und Bereiche, ist immer unter dem Damoklesschwert der Verfassungswidrigkeit. Und wenn man, und interessanterweise auch hier zweimal in den letzten Jahren nach Ostdeutschland schaut, also in die ostdeutschen Bundesländer, dann sieht man, dass sowohl in Brandenburg als auch in Thüringen zweimal versucht wurde, in einem ganz anderen Bereich, aber trotzdem eben sehr wichtigen Bereich als der Wirtschaft, in den Landtagswahlen paritätisch besetzte Kandidatenlisten gesetzlich zu verankern Und beide Male ist das von den jeweiligen Landesverfassungsgerichten in Thüringen und in Brandenburg für verfassungswidrig erklärt worden und immer mit dem Argument, dass Verstoße gegen die Organisationsfreiheit, die Wahlvorschlagsfreiheit und die Chancengleichheit der Parteien, also hier gehen wir dann natürlich ganz tief ins Verfassungs- und auch Parteienrecht rein, etwas weiter weg von unseren Themen hier im Arbeitsrecht, aber man sieht doch da, wie viele Schwierigkeiten und auch wie viele verfassungsrechtliche Hürden diese Anliegen der Geschlechterquote doch zu gegenwärtigen haben.
Sehen Sie da grundsätzlich auch Bedenken oder ist das vielleicht sogar eine Frage der Auslegung? Also könnte man da möglicherweise in Zukunft eine andere Entscheidung erwarten?
Das denke ich auf jeden Fall, denn interessanterweise sind die beiden Entscheidungen der Landesverfassungsgerichte in Brandenburg und in Thüringen kommentiert worden, wie das ja üblich ist. Die werden in der Fachliteratur natürlich analysiert, aber auch von Verfassungsrichterinnen, ehemaligen Verfassungsrichterinnen, auch vom Bundesverfassungsgericht mit großer Enttäuschung kommentiert worden. Das heißt also, wenn man mal unterstellt, dass diese Verfassungsrichterinnen, ehemalige auch, natürlich nicht in der juristischen Nirvana argumentieren, also gute Argumente haben, juristische, und dann von solchen Entscheidungen enttäuscht sind, kann man sich an zwei Fingern ausrechnen. Da sind auch andere Entscheidungen möglich. Und es ist ja auch häufig ein gehöriger Schuss von Subjektivität und politischem Vorverständnis, der hier eine Rolle spielt.
Aktuelle Inhalte, Gerichtsentscheidungen und weitere News aus der Arbeitswelt erhalten Sie auch mit unserem wöchentlichen Redaktionsnewsletter. Mehr Infos dazu finden Sie in der Folgenbeschreibung. Mal angenommen, diese ganzen Bedenken können wir beiseite wischen. Welche Auswirkungen hätten denn flächendeckende Quoten bei uns?
Ich denke, was man heute auch gerade im internationalen Vergleich schon sagen kann, dass Länder im Vergleich zu Deutschland mit gesetzlich verankerter Geschlechterquote insgesamt einen höheren Anteil von Frauen in Führungspositionen haben, als die Länder, die eben auf solche freiwilligen Verpflichtungen oder auch halbgare oder nur ganz wenig durchgesetzte Verpflichtungen vertrauen. Also hier kann man schon, denke ich, anhand der Statistiken und dem internationalen Vergleich nachweisen und auch nachhalten, dass durch solche Geschlechterquoten der gewünschte höhere Anteil von Frauen in Führungspositionen erreicht wird. Und das ist ja auch eines der Hauptargumente, nicht so sehr juristisch, aber doch eben faktisch, man könnte vielleicht sogar sagen rechtstatsächlich, für solche flächendeckenden Quoten.
Und bevor wir jetzt beide Seiten einmal etwas genauer beleuchten, würde ich gern vorher zumindest wissen, wo existieren bereits jetzt strikte Vorgaben zur paritätischen Besetzung von Gremien?
Auch hier lohnt wieder ein Blick in die Landesgesetzgebung. Zum Beispiel gibt es Bundesländer, Schleswig-Holstein zum Beispiel, das schleswig-holsteinische Gleichstellungsgesetz. Da gibt es einen Paragraphen 15, der sagt, Frauen und Männer müssen jeweils hälftig berücksichtigt werden. Oder auch in einem anderen Bundesland, in Rheinland-Pfalz, ist die paritätische Besetzung von Gremien im Landesgleichstellungsgesetz geregelt, das auch hier sagt, bei der Besetzung von Gremien müssen Frauen zur Hälfte berücksichtigt werden. Das heißt also, hier auf dieser Landesebene spielt sich teilweise auch schon viel mehr ab, als wir auch bisher auf der Bundesebene gesehen haben.
So, und jetzt steigen wir mal ein. Ich würde vielleicht die Position übernehmen, die mir selbst vor ein paar Jahren noch nahe lag. Wie sinnvoll sind denn Quotenregelungen ganz grundsätzlich? Von wem profitiert ja letztlich das Minderheitengeschlecht? Das kann im Zweifel also auch mal der Mann sein. Was sind denn die Kernargumente für und gegen Geschlechterquoten, wie auch immer diese ausgestaltet werden? Also das Kernargument dagegen, was ich auch ganz einleuchtend finde, ist ja zu sagen, es soll nach Qualifikation gehen und nicht nach dem Geschlecht.
Und ich denke, wir können auch einen kleinen Blick werfen ins Betriebsverfassungsgesetz. In § 15 Betriebsverfassungsgesetz gibt es ja auch einen Quotenschutz. Und da ist ja genau das, Herr Krabbel, was Sie gerade richtig sagten, realisiert. Es ist ja ein Minderheitengeschlecht, was da geschützt wird. Das heißt also auch im Zweifelsfall. Und solche Betriebe, und werden das auch jetzt sehen in den laufenden Betriebsratswahlen, wo Männer davon profitieren, die gibt es. Und die sind auch gar nicht mal so selten. Ja, und die Dagegen-Argumente, das haben Sie gerade schon gesagt, das Dafür-Argument ist ja, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen als Verfassungsgebot. Und da steht es ja auch drin in Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 Grundgesetz. Die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung, die ist ein staatlicher Auftrag. Und das ist letztendlich auch eins der ganz wesentlichen und wichtigen Argumente für die Quotenregelung zur tatsächlichen Gleichbehandlung, Gleichstellung in der Praxis, um das effektiv durchzusetzen.
Nun könnte man dem ja wieder entgegenhalten, dass man diese jahrelange Ungleichbehandlung jetzt nicht mit einer neuen Ungleichbehandlung bekämpfen kann.
Richtig, das ist auch eins der wichtigen und auch meiner Meinung nach sehr diskutablen, also ganz guten oder nicht nur ganz guten, sehr guten Argumente, sozusagen die Ungleichheit mit Ungleichheit bekämpfen. Das wird ja manchmal auch so gesagt. Die andere Frage, die sich dann aber stellt, wie soll es sonst gehen? Ja, wie soll es sonst gehen? Die Selbstverpflichtung, das Freiwillige hat ja nicht zum Ergebnis geführt. Das muss man ja ganz klar feststellen. Und das wurde ja auch unter der jetzt nicht mehr Bundesregierung unter Frau Merkel immer wieder gesagt. Die Freiwilligkeit hat es nicht gebracht. Und deswegen muss jetzt die Quote kommen oder die Quote forciert werden. Ich bin mir leider relativ sicher, dass wir es anders nicht schaffen werden. Mir wäre es viel lieber, wenn es mit Freiwilligkeit ginge. Gesetzlicher Zwang kann immer nur das letzte Mittel sein. Nur leider, wenn man einfach zurückblickt in die letzten Jahre und Jahrzehnte, es scheint mir so sein zu müssen, dass wir da einen gehörigen Schubs brauchen seitens des Gesetzgebers.
Ja, und da hat bei mir auch so ein bisschen ein Umdenken eingesetzt, auch in den letzten Jahren. Das sehe ich nämlich auch so. Ich glaube, dass wir da doch ein wenig mehr Druck brauchen und dann möglicherweise mit, wie ich immer noch finde, mit einer halb schiefen Argumentation einfach leben müssen. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Vergleich mit den Nachbarländern, mit den Ländern Europas. Welche Regelungen haben denn andere Industrienationen, vielleicht sogar auch über den großen Teich geblickt, welche Erfahrungen werden dort eigentlich gemacht mit Quoten?
Ein ganz interessanter Aspekt und wenn man jetzt gerade das Stichwort nimmt, Herr Krabbe, wie Sie ja gerade sagten, der große Teich, schauen wir mal ganz weit über den großen Teich an die US-Westküste in Kalifornien. Da gibt es sehr, sehr weitreichende Gesetze, Gesetzgebungsregelungen zu Frauenquoten, nämlich in den Verwaltungsräten börsennotierter Unternehmen. Man kann sich vorstellen, welche das sind. Das sind die ganz großen an der Westküste beheimateten US, teilweise auch Internetkonzerne. Und da steht eben, dass mindestens 2 von 5 Mitgliedern weiblich sein müssen. Und wenn der Verwaltungsrat mehr als 6 Sitze hatte, dann müssen 3 von diesen 6 Sitzen mit Frauen besetzt werden. Und dort gibt es auch Strafen, wenn das nicht erfüllt wird. Und hier kann man dann noch ein bisschen weiter blicken, diesmal vielleicht auf die andere Seite der Weltkugel. Auch in China gibt es einen sehr hohen Anteil von Frauen im Top-Management. Interessanterweise gibt es dort keine gesetzliche Regelung, aber mit 38% von Frauenanteil im Top-Management einen der höchsten Anteile im internationalen Vergleich in China. Also auch eine ganz interessante Entwicklung, wobei man sich da dann eben immer fragen muss, woran liegt es konkret? China ist in der Beziehung ja in mancher Hinsicht eine Blackbox, aber denke ich trotzdem mal interessant, sowas zu sehen und insbesondere dann auch den Vergleich ziehen zu können.
Ja, und ich finde, und das versöhnt uns vielleicht auch alle wieder so ein bisschen, die darüber diskutieren, diese Erfahrung könnte man ja vielleicht so ein bisschen als Feldstudie betrachten und wiederum als Kernargument für die Quote sehen, wenn man sagt, es scheint ja zu funktionieren.
Ja, richtig. Ich denke, im Ergebnis wird es so sein. Und das muss ja auch nicht sein, dass es auf ewig auf solche Quotengesetzgebung ankommt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass wir gar keine gesetzliche Quote brauchen, dass wir das so erreichen. Ich glaube, das werden wir nicht so erreichen. Deswegen werden wir zumindest für einen gewissen Zeit die Quote brauchen. Und möglicherweise, das wäre sozusagen der allgemeine gesellschaftspolitische Wunsch, wird es dann irgendwann so gehen, weil es einfach ganz selbstverständlich geworden ist und es keinerlei gesetzliche Zwänge mehr braucht.
Mit diesem Ausblick, vielen Dank, lieber Herr Dr. Lelei, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.